Wenn es ums nackte Überleben geht, ist Schönheit total unwichtig. Ich bin schon so ein Ästhet, also ich schaue mir gerne schöne Dinge an. Nicht nur schöne Menschen, sondern alles, was schön ist, Architektur oder... Aber ich weiß auch, dass es total vergänglich ist. Und ich habe das auch, glaube ich, akzeptiert. Ich meine, das ist natürlich auch mit dem eigenen Älterwerden. Das ist nicht immer leicht. Und das ist mal einen Tag so und einen Tag fühlt man sich wieder ganz anders. Da ist man wieder total weise und denkt sich so, weil ich lebe noch. Das denke ich mir ganz häufig. Ich denke so, ich habe so ein Glück gehabt. Ich bin mit meiner Familie zusammen, mir geht's gut und ich lebe noch.
Warum können manche Menschen direkter und wirkungsvoller kommunizieren als andere? Warum klickt es mit diesen Menschen sofort und mit anderen, versandet die gemeinsame Ebene noch bevor etwas entstehen kann? Make It Click, der Podcast, lässt Menschen aus unterschiedlichen Berufen mit ihren individuellen Geschichten zu Wort kommen, um von ihrer ganz persönlichen Make It Click Strategie zu erzählen. Mein Name ist Jenny Joy Kreindl und ich freue mich auf meine Gäste. Mein heutiger Gast Claudia Wagner hat geschafft, wovon viele träumen, 20 Jahre lang eine erfolgreiche Karriere in der Modebranche leben zu dürfen. Als Model hat sie Kampagnen von Giorgio Armani, Chanel und L'Oréal durch ihren ganz eigenen Stil geprägt, die Covers von Modezeitschriften wie Elle und Marie Claire verziert und später als Co-Founderin eine innovative Firma aufgebaut, YouBooker, das Booking.com der Modebranche. In einer Welt, die oft mehr Schein als Sein ist, hat sich Claudia Wagner nie verbogen und ist immer ihren eigenen Weg gegangen. Auch als bei ihr 2019 eine aggressive Form von Brustkrebs diagnostiziert wurde, arbeitete sie weiter und betrachtete es als einen Stolperstein, den es zu überwinden galt. Wir sprechen in dieser Folge über Claudias ganz eigenen Weg, es in ihrem Leben beruflich wie privat klicken zu lassen und erfahren dabei, warum Akzeptanz ihr persönliches Geheimnis ist, auch in dunkelsten Stunden einen kühlen Kopf zu bewahren. Die heutige Folge erscheint ausnahmsweise am Montag, den 14. April, da es mein Geburtstag ist und Claudia somit my Podcast Birthday Guest. Ich hoffe, dass das Gespräch mit Claudia euch ebenso inspiriert wie mich und wünsche euch einen wunderschönen Start in die neue Woche. Liebe Claudia, guten Morgen.
Guten Morgen, liebe Jenny. Schönen Gruß aus London, aus dem schönen sonnigen London. Und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
Claudia, du bist ehemaliges Model und ich habe lange überlegt, als wir uns kennenlernten, wo ich dein Gesicht herkenne. Und jetzt weiß ich es, weil ich natürlich dann nochmal gegoogelt habe und dachte, meine Erinnerung her, Laboratoire Garnier und Werbung von L'Oréal.
Genau.
Da war dein Gesicht mir drauf, genau. Du bist Mami, du bist Geschäftsführerin von einer sozusagen dem Booking.com, der Creative Industry, YouBookers. Genau. Kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Und ich freue mich zu hören, wie du es schaffst, es in deinem Leben und mit anderen täglich klicken zu lassen.
Super, ich freue mich auf total.
Die Folge, die wir heute aufnehmen, eigentlich eine Woche vorher, strahlen wir aus an meinem Geburtstag, den 14.04. Und du bist sozusagen mein Birthday.
Welche Ehre.
Und ich habe das für mich zum Anlass genommen, einfach mal drüber nachzudenken auch. Und das würde ich gerne mit dir besprechen, gerade wenn es um das Punkt Schönheit geht. Mhm. Und auch so Geburtstage ist ja immer wieder so ein Reflection Point, wo man sagt, was kommt noch? Was hat man gemacht im Leben? Wie verändern sich Dinge? Auch Schönheit, Äußerlichkeiten, aber auch innerlich. Und das würde ich gerne auch mit dir heute von der einen oder anderen Seite beleuchten.
Ja, super gerne. Das ist auch ein sehr interessantes Thema. In meiner Branche strugglen viele mit diesem Thema, ne? Also von der Schönheit und so bewundert zu werden. Und sich selber auf verschiedenen Covern zu sehen und dann auf einmal sich mit dem Älterwerden zu beschäftigen, das ist schon nicht immer ganz einfach.
Meine Mutter, als ich klein war, ist mit uns immer gerne Zug gefahren von München nach Neapel. Und dann hat sie Vogue, Elle, Cosmopolitan, die ganzen großen Modemagazine damals gekauft. Und dann saßen wir in unserem Schlafwagen und dann durften wir Cola trinken, was wir sonst nie durften.
Bei Reisen geht das immer. Da gibt's Cola.
Genau, die Ausnahme. Und dann hat sie mit uns die großen Modemagazine durchgestöbert. Wie bist du in die Branche gekommen?
Also ich wirklich durch Zufall. Also ich komme aus einem kleinen Kaff im Ruhrgebiet, Wetter an der Ruhr. Also das ist jetzt nicht sehr Modemetropole. Mhm. Und ich bin damals wirklich gescoutet worden in Bochum an einem Nachmittag nach der Schule beim McDonald's. Da war ein Fotograf unterwegs, der mit den großen Agenturen gearbeitet hat. Und ich war damals, also das, ich glaube, ich war so vielleicht 16, 17 und schon sehr groß, 1,82 Meter, war damals extrem dünn. Und dann
hat diese Person uns so ein bisschen verfolgt, schon in der Stadt, dann in den McDonald's rein, dann war der wieder da und ich so, okay. Und dann habe ich irgendwann eine Karte bekommen und bin damit nach Hause gegangen. Meine Eltern waren natürlich nicht sonderlich begeistert. Ich sollte und wollte eigentlich Medizin studieren. Und dann hatten die natürlich das Gefühl, okay, jetzt kommt die Modebranche und was wird das alles? Und das war ja auch noch alles ein bisschen suspekt damals meinen Eltern. Und dann bin ich also wirklich nach dem Abi, habe ich einen Vertrag mit Edith in Paris bekommen. Das war damals wirklich eine
die Modeagentur, ne?
Absolut, ja. Das war eine der größten Agenturen. Die hatten unter Vertrag Linda Evangelista, Claudia Schiffer. Also da waren alle Topstars, waren bei Elite in Paris. Und dann habe ich natürlich gedacht, okay, so ein Jahr mal probieren, wie das klappt. Und einfach mal ein bisschen die große, weite Welt schnuppern. Und bin dann wirklich, ich glaube, eine Woche nach meinem Abitur nach Paris gegangen.
Deine Eltern müssen geschwitzt haben vor Angst, oder?
Total. Also die waren... Gut, die wussten natürlich, auf mich war schon Verlass. Also ich war dann schon irgendwie 19 nach dem Abi. Dann gut, dann ist man auch nicht mehr so wie die anderen. Die schicken ihre Kinder mit oder ja, ich sag mal Kinder mit 15, 16 kommen viele Models in die Agenturen. Und ja, meine Mutter war dann auch ziemlich hands-on. Also die war dann auch mit dabei und die haben sich die Agenturen angeguckt, haben mit denen auch gesprochen. Also die haben dann schon so ein bisschen darüber gehovert, ne? Mhm. Aber das war natürlich eine tolle Erfahrung. Also dann auf einmal aus diesem Dorf und aus dieser Kleinstadt raus katapultiert zu werden, mitten in Paris bei den Modenschauen und diese ganzen Topmodels, die man wirklich 6 Monate vorher noch, wie du sagst, in diesen Modezeitungen gesehen hat, in der Cosmopolitan oder auf irgendwelchen Covern. Und auf einmal steht man dann mit denen zusammen und arbeitet mit denen und gehört irgendwie mit dazu. Das konnte ich am Anfang gar nicht fassen, ne? Also.
Kannst du dich an dein erstes Casting erinnern?
Mein erstes Casting kann ich mich dran erinnern, ja. Da war ich total nervös. Also, da stand ich mitten in Paris. Das war für Vichy. Das war eine französische Kosmetikfirma. Und da, ich hatte dann immer ganz liebe Casting-Direktorin. Die hat das dann 10-mal mit mir wieder neu aufgenommen, weil ich dann irgendwie auch so ein bisschen da stand wie bestellt und nicht abgeholt, ne? Man lernt es ja nicht irgendwie, ne? Auf einmal sich zu präsentieren und alle gucken einen an und man steht im Set und da stehen 30 Leute rum. Also es war natürlich, dann ist man auch noch so ein bisschen so in dem Alter, ja, wo man vielleicht mit sich selber auch noch nicht so ganz, also ich war immer sehr groß, habe mich auch oft ein bisschen unwohl gefühlt in meiner Haut, in dem Alter noch, ne? Und dann wurden auf einmal alle diese Dinge, die ich vorher ein bisschen schwierig fand, so dieses immer rauspieken. Ne? Ich war immer auf den Klassenfotos die allerlängste. Und das war dann auf einmal gegenteilig genau das, was die Leute alle so toll fanden. Ne? Und ach ja, und dann, das ging aber alles ganz schnell. Ich habe auch schnell Freunde gefunden, die Sprache gelernt. Und Paris ist dann auch ganz schnell mein neues Zuhause geworden. Und von da ging die Reise dann los. Ich dachte erst so ein Jahr, wir gucken mal, wie es läuft. Und dann war es super, super für mich angelaufen. Dann Mailand, dann Tokio, dann New York, dann Südafrika. Und dann 20 Jahre später waren wir immer noch da. Also.
Du hast eine sehr stabile, lange Karriere hingelegt im Vergleich zu ganz vielen, die da reinrutschen. Ich finde spannend, was du noch gesagt hast mit das, was quasi, du hast immer rausgestochen, weil du so groß warst und auf einmal hat es gepasst. Und das erleben wir ja immer wieder, oder? Die vermeintliche Schwäche ist dann im anderen Setting eine totale Stärke. Also das finde ich ganz schön, was du beschrieben hast. Was glaubst du, hast du gemacht, dass du 20 Jahre überleben konntest in dieser Branche? Oder was hast du besser oder anders gemacht?
Was habe ich anders gemacht? Ich glaube, ich habe einfach mir das Beste aus meiner Branche rausgenommen. Ich habe es wirklich von Anfang an als meinen Beruf wahrgenommen. Also ich habe halt natürlich auch selber überlegt, man steht ja dann an so einem Scheideweg und man dann sagt, okay, entweder studiere ich jetzt und weiß dann aber auch wirklich, was ich hinterher mache und tue, oder ich gehe jetzt diesen Weg, der vielleicht ein bisschen unsicherer ist. Und ich habe dann wirklich beschlossen und gedacht, okay, für mich ist das jetzt mein Job, ich gehe diesen Weg und ich muss das jetzt auch ganz kontinuierlich tun. Das heißt, ich muss wirklich jeden Morgen um was weiß ich, 6 Uhr aufstehen und ganz diszipliniert jeden Abend im Bett sein. Ich muss mich auf eine bestimmte Art und Weise ernähren. Ich muss Sport machen. Ich muss gesund sein, weil natürlich mein Körper mein Asset ist. Mhm. Und das habe ich dann auch getan. Also und dann habe ich, ich bin viel gereist, ich habe viel Sprachen gelernt. Also ich habe wirklich versucht, das Beste aus meinem Job herauszufiltrieren, sagen wir mal so. Und dann natürlich, ich meine, das weiß jeder, gibt es diese ganzen Schattenseiten in meiner Branche oder in unserer Branche, mhm. in der Modebranche, wie dass die Modelle viel ausgehen, Drogen. Das war in den 90er Jahren noch eher so der Fall. Ich glaube, heute ist das alles auch ein bisschen anders. Da habe ich mich halt auch ganz konsequent rausgehalten. Also ich habe mir einen Freundeskreis aufgebaut in den Städten, in denen ich gelebt habe, die mit der Modebranche gar nichts zu tun hatten. Mhm. Also ganz normal, damals in Paris, ich war mit anderen, mit Studenten zusammen und habe dann wirklich, bin morgens ins Studio, abends aus dem Studio wieder raus und dann switchen, ganz anderes Leben.
Es ist lustig, dass du das sagst, als ich meine Mutter, mein erster Gast, die ja auch Schauspielerin ist und die das ihr Leben lang eigentlich mit 13 anfing und jetzt mit 80 immer noch ist.
Ja, unglaublich. Hat
genau das gesagt. Sie hat gesagt, wenn man sie fragt, wer ihr Freundeskreis ist, und dann sind Journalisten immer total deprimiert, weil die hoffen immer, dass dann zu irgendwelchen Geburtstagsfeiern oder sowas, wenn sie dann kommen dürften, dass dann da irgendwelche anderen vermeintlichen Stars sind. Mhm. Und dann kommen sie und dann ist es irgendwie ein eklektischer Mix von ganzen, also eben nicht aus der Branche stammenden Leuten. Und sie sagt, das war für sie immer ganz, ganz wichtig zu sagen, die Bodenhaftung zu behalten, genau. dass du das nicht verlierst und sagst, es gibt noch was Wichtigeres, als vor der Kamera zu stehen oder eben dich darüber zu unterhalten, wie der nächste Text läuft oder vielleicht bei dir auch, wie schön jetzt die Haare sind oder eben das Gesicht. Oder das finde ich spannend, dass du das sagst.
Das gibt einem halt auch ein bisschen, das gibt den Halt. Und das sind natürlich dann auch so, die haben mich damals dann auch ganz oft auf die Schippe genommen. Ne? Also das war für die natürlich so, das waren oft Studenten, die wirklich halt ein normales Studentenleben geführt haben. Und ich bin dann irgendwie am nächsten Tag nach New York geflogen und habe da irgendeine Kampagne geschossen und damals noch extrem viel Geld verdient. Heute ist das ja auch alles anders. Aber klar, das waren natürlich zwei ganz verschiedene Welten. Und das hat mir unwahrscheinlich viel Bodenhaltung gegeben.
Mhm. Weil es dann auch leichter macht, den Ausstieg, oder? Weil du dann schon in deinem Leben, du hast dann noch ein Leben außerhalb dieser...
Du hast ein Leben. Das ist die große Gefahr bei diesen Dingen, ist natürlich immer die Identifikation. Also wenn ich sag mal, bei vielen dann das Modeln praktisch der totale Lifestyle wird. Also das bin ich. Ich bin das Model und nichts anderes mehr. Das ist eine ganz große Gefahr, weil das natürlich irgendwann zu Ende ist. Das weiß man von vornherein. Mhm. Ich meine, bei mir war das noch eine recht lange Karriere, aber gut, also die Schönheit, die nimmt im Laufe der Jahre ab, das wissen wir alle. Und da kann man sich auch nicht gegen wehren. Oder die Schönheit, oder sagen wir mal die
das Makellose.
Das Makellose, die Schönheit, das ist was anderes. Aber das geht halt irgendwann bergunter. Und da muss man halt darauf vorbereitet sein. Da muss man ganz viele andere Pfeiler in seinem Leben haben, die das dann eventuell kompensieren oder die auch noch dem Leben einen Sinn geben. Ne? Und das ist für viele Leute, wenn nur die Schönheit, wenn sich nur bei Schönheit identifiziert wird und die dann nicht mehr so da ist, dann ist es natürlich ein totales Drama, ne?
Ich finde, das siehst du auch jetzt, oder? Mit Instagram und mit den ganzen anderen Plattformen. Ich finde das, ich war gestern in einem Restaurant oder vorgestern und da saßen wirklich so drei Tische neben mir, wo jede der Frauen, sie sahen alle gleich aus. Mhm. Die waren sicherlich 20 Jahre jünger als ich. Also ich werde jetzt 43, wenn unsere Folge ausgestrahlt wird. Mhm. Und die waren sicherlich Anfang 20. Und es sah alles aus wie aus dem Katalog. Und ich dachte, bei einem war der Mund ein bisschen dicker, bei der anderen ein bisschen weniger dick. Mhm. Aber es ist schon erschreckend. Und ich denke, boah, es ist so schade, weil unser Bild hat sich so verzerrt. Damals eben, als wir die Vogue, Elle, Cosmopolitan, eben diese ganzen Magazine mit meiner Mutter durchgeblättert haben, die waren zwar alle dürr,
ja,
aber sie hatten jeder ihren individuellen Gesichtsausdruck.
Natürlich.
Und dann die Geschichte dahinter. Und das geht heute relativ schnell verloren, finde ich.
Ja, das geht relativ schnell verloren. Ich frage mich auch immer, wenn das so früh schon anfängt, ne? Also wenn du schon siehst, wirklich die Frauen oder die jungen Frauen mit 20 schon wirklich die Lippen und die Wangenknochen und was da schon alles gemacht wird. Ich meine, ich frage mich, wie das dann aussieht, wenn die in den 40ern sind auch, ne? Und ich frage mich auch, welche Ärzte das alles, also gut, ich meine, ein Arzt wird sich auch sagen, wenn ich das nicht mache, macht es ein anderer. Aber eigentlich müsste man doch auch seine Patienten dahin bewegen, dass zumindest irgendwo ein Stopp ist. Also
ja, sie sehen dann alle aus wie, meine Mutter würde jetzt sagen, wie Lemuren irgendwann mal. Das ist alles irgendwie dann total weggezogen. Du hast gesagt 20 Jahre, das heißt mit 19 dort reingekommen und dann mit 39 irgendwann mal gesagt, das war's? Oder wie ging das dann
mit
weiter?
Mit 39 habe ich dann so ein Stoppschild bekommen. Das war mein Sohn. Der ist dann als ich 39 war, kam der dann in die Welt und dann ging das alles nicht mehr. Also dann, aber das ging dann alles nicht mehr und ich hatte dann auch irgendwann keine Lust mehr. Also ich glaube 20 Jahre dann vor der Kamera und dann natürlich. Ne, also Schwangerschaft, das hat natürlich meinen Körper auch verändert. Dann natürlich ich habe auch jetzt noch Kunden, ab und an arbeite ich auch noch mal. Ich habe auch noch ein paar Kampagnen draußen. Aber dann war das irgendwo auch so, dass ich gedacht habe, ich habe jetzt das Kapitel, kann ich jetzt irgendwie abschließen. Ich habe da meinen Weg gemacht. Ich hatte eine gute Zeit. Ich habe da viel rausgewonnen. Aber jetzt kommen halt neue Dinge. Also dann das Muttersein. Das hat mich auch damals sehr in Beschlag belegt. Wir haben damals mein Sohn Vittorio, der ist in New York geboren. Mein Mann und ich haben lange in New York gelebt und natürlich die respektiven Familien in Europa, also in Deutschland, Italien. Und mit wenig Hilfe, sagen wir mal so, dann noch ein Startup aufgebaut, also Ubooker. Das war schon viel. Also, das war schon sehr anstrengend.
Guckst du, wenn du sagst Kapitel, ich tue mir wahnsinnig schwer, mit Kapiteln abzuschließen. Das ist in meiner Persönlichkeitsstruktur drin. Ich denke immer noch irgendwie, obwohl es jetzt wunderschön ist und ich habe ein gesundes Kind und ich bin glücklich verheiratet und hab ein Business, was läuft. Und trotzdem ertappe ich mich, wie ich oft zurückdenke und denke, wie schade, dass die alten Zeiten schon vorbei sind. Also ich bin eher der typische, ich werde wahrscheinlich diese typische Großmutter, die Omi erzählt von früher, was mich an mir selber nervt. Das klingt bei dir, als wäre es nicht so.
Nein, ich glaube, das liegt wirklich an der Persönlichkeit. Ich glaube, es gibt einmal den Typ, der gerne zurückschaut. Das tue ich überhaupt nicht, weil ich denke, das habe ich noch nie gemacht. Also das ist bei mir so, ich denke mir, die Sachen sind ja auch nie abgeschlossene Kapitel, sondern die transformieren sich ja irgendwie. Also auch meine Karriere, die hat sich ja dann was ganz anderes entwickelt. Also ich bin jetzt genau auf der anderen Seite praktisch von dem, was ich vorher gemacht habe. Das heißt, das ist nie so ein richtig abgeschlossenes Kapitel für mich. Und generell muss ich sagen, dass so, obwohl ich sonst nicht unbedingt immer der logischste Mensch bin, denke ich mir einfach, das ist gelaufen, da kann ich jetzt nichts mehr dran machen, das ist abgehakt. Also da bin ich ganz happy. Bei mir ist es eher das Umgekehrte. Also ich bin eher so ein Anxiety-Typ. Also ich schaue eher immer in die Zukunft und was da noch an eventuellen Katastrophen auf mich zukommen könnte. Da weiß ich jetzt nicht zwischen den beiden, wenn ich entscheiden müsste, was da besser wäre.
Ich glaube, ich habe beides, um ehrlich zu sein.
Im Hier und Jetzt ist es, glaube ich, am angenehmsten. Aber das ist natürlich auch das, was die wenigsten hinkriegen, ne?
Ja, und ich glaube, wenn man in der heutigen Zeit sich die Nachrichten anguckt und alles, dann kann man auch nur irgendwie Anxiety kriegen, wenn man das sieht, was da irgendwie auf uns zukommt. Wie siehst du das in deiner Branche? Wir haben im Vorfeld schon mal darüber gesprochen, die ganzen Veränderungen, die auf euch zukommen und auf uns alle, aber eben gerade auch mit der ganzen Bildbearbeitung. Ich bin da sehr... it also causes anxiety. Inside my body, in mir drinnen sozusagen.
Ja, total. Natürlich. Also es ist eine totale Revolution, AI. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich versuche mich selber immer wieder ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, okay, wir wissen alle noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Wenn man das mal bis zum Ende durchdenkt, dann ist es natürlich schon beängstigend, wenn man sich überlegt, okay, werden wir jetzt alle redundant? Werden wir alle irgendwann nur noch zu Hause rumsitzen und gar nichts mehr machen, weil unsere aller Arbeit von AI gemacht wird? Und was machen wir dann? Was ist dann der Sinn unseres Lebens? Mhm. Wie geht das alles weiter? Wie wird unsere Gesellschaftsstruktur überhaupt noch stehen können? Da bricht ja alles zusammen. Also ich meine, wenn wir alle nicht mehr arbeiten, wie soll es dann weitergehen, ne? Und wie sieht es dann mit unserer Mental Health aus, wenn keiner mehr einen Purpose hat, wenn wir alle nur noch rumsitzen und keiner mehr weiß, was er überhaupt machen soll? Ich denke mal, wenn man wirklich das mal so bis zum Ende durchdenkt, dann ist es ein bisschen beängstigend. Auf der anderen Seite bin ich doch irgendwie immer ein bisschen hoffnungsvoll, dass wir es schaffen, irgendwie so die Kurve zu kriegen und das Beste rauszumachen. Ja, dass wir also wirklich sagen, ich habe es irgendwo vor ein paar Monaten gelesen, da schrieb irgendjemand, I want AI to do the dishes so I can do art and not the art so I can do the dishes. Wenn wir es also wirklich hinbekommen, dass die künstliche Intelligenz dabei hilft, Arbeiten zu erledigen, die eigentlich wirklich keiner mehr machen will oder sollte, dann oder die uns auch wirklich helfen in der Medizin oder so, die Menschheit weiterzubringen, dann finde ich das toll. Aber wenn sie uns im Endeffekt den Sinn des Lebens nimmt, dann wäre es natürlich eine totale Katastrophe, ne?
Ja, sehe ich auch so.
In unserer Branche ist es halt auch, da weiß auch keiner, wo die Reise richtig hingeht. Also ich war in der letzten Woche gab es einen großen Artikel darüber, dass eine große schwedische Modemarke jetzt Digital Twins, also sozusagen die Kopien von richtigen Fotomodellen hat anfertigen lassen und diese jetzt für das ganze nächste Jahr für diverse Kampagnen und Social Media Campaigns einzusetzen. Das natürlich in unserer Branche zu einem Aufschrei geführt hat. Okay, und dann natürlich ist es immer sehr extrem, dann kommen wieder alle, es wird nie wieder Models geben, wir werden alle ersetzt und damit bricht bei uns natürlich das ganze Gerüst zusammen, weil dann hast du Models, Hair- und Make-up, Fotografen, alle die Kreativen, die an der, die daran beteiligt sind, Kampagnen zu schießen, werden dann einfach nicht mehr benötigt werden. Also ganz so extrem sehe ich das nicht. Ich glaube, dass sich Menschen auch immer irgendwie identifizieren wollen, dass wir schon irgendwie diesen menschlichen Kontakt, den suchen wir und den brauchen wir auch, um, wie soll man sagen, inspiriert zu sein. Also deswegen glaube ich jetzt nicht, dass es alles übernimmt. Ja, ich glaube schon für gewisse Teile in unserer Branche sowas wie E-Commerce. Also wenn ich heute auf irgendeine, sagen wir mal Zalando oder irgendeine Modeseite gehe, um mir eine Hose zu bestellen oder ein T-Shirt zu bestellen, da sieht man ja heute schon, die Modelle sind zum Teil, das nennen wir unrecognizable, die werden schon unter der Nase oder über der Nase angeschnitten, damit die Kunden keine Bildrechte mehr zahlen müssen. Also ich sehe dann praktisch nur noch an so einem Torso mit so ein paar Beinen dran, mein Outfit. Und ich denke, dass dieser Teil höchstwahrscheinlich von AI ganz übernommen wird. Und das macht auch Sinn, denke ich. Aber so eine wirkliche Kampagne, wo auch menschliche Wärme rüberkommen muss, wo Werte rüberkommen müssen. Ne? Also ich meine, heute sieht man ja auch schon die Kunden, die Consumer, die wollen ja auch bei den Marken, bei denen sie kaufen, da wollen die auch sehen, okay, wofür steht die Marke? Sind die sustainable? Also das wird schon immer wichtiger. Die Werte sind auch schon wichtig für eine gewisse Zielgruppe. Mhm. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass ein großer Teil noch immer auf menschlicher Basis geschehen wird.
Ich glaube ja auch, das ist dasselbe bei Musik, oder? Oder eben auch bei Schauspiel. Wir wollen doch Menschen sehen, die Geschichten erzählen und nicht die so tun, als ob sie Dinge gefühlt haben, gespürt haben. Eben dieses, sei es der Verlust von etwas oder die Freude, etwas anderes zu bekommen oder jemanden kennenzulernen.
Genau. Oder Empathie.
Empathie, ja, und das nicht nur in der Stimme gebeamt haben oder dieses Gefühl, ich bin hektisch am Morgen und muss irgendwo hin, weil ich den Termin verpasse und verbrenne mir die Zunge am Kaffee. Das wirklich zu fühlen, wie das ist, was so zutiefst menschlich ist, bei so banalen Beispielen angefangen, bis hin zu eben wirklich eben Trauer, Abschied, Freude, Dinge, die unsere Sprache auch geformt haben.
Ganz genau, ja.
Ich denke, das wäre ganz fatal, wenn das alles nur noch vorgegaukelt ist. Und ich kann mir das auch nicht vorstellen. Aber es ist, ich war gestern auf dem Samstagsmarkt hier bei uns im Nachbardorf Und das ist ja in London immer auch die Märkte, die ihr habt, Lebensmittelmärkte. Das heißt Portobello, oder? Es ist einer der und dann die
Portobello Market haben wir, dann haben wir hier Pimlico. Ich habe bei mir um die Ecke den Pimlico Market, der ist total total süß und das ist das Schönste. Jeden Samstag dahin, man sind die gleichen Leute, man das ist ja für mich ist das auch irgendwie ein Erlebnis, ne? Also
genau und man unterhält sich über das, was Sie gestern eben auch mit dem Fischmann da, mit der Frau, die unseren Zopf gebacken hat, den wir heute Morgen gegessen haben, dann irgendwie. Und ich denke, das ist ja letztendlich das Leben. Und wenn wir das alles ersetzen oder den großen Tech-Firmen erlauben, das alles zu replizieren, dann sieht's sehr bedrückend aus. Und ich glaube auch, dass unsere Kinder das nicht wollen werden.
Es ist ja auch im Moment noch so, dass die Gesetzgebung total hinterherhinkt. Also die sind ja überhaupt noch gar nicht so weit. Insofern glaube ich auch, dass einfach viele Dinge da verboten sein werden. Ich hoffe es zumindest. Also ich meine, wenn man sich schon diese ganzen Deepfake-Klamotten anguckt, die im Moment auch so noch im Internet rumkursieren, das ist ja beängstigend. Also
was hat eigentlich die große schwedische Modemarke mit dem kurzen Namen?
mit
den paar Buchstaben. Was haben die, durften die dann die Replika anfertigen? Oder ist
die haben das gemacht, ja, also die haben sich die Verträge unterschreiben lassen von den Modellagenturen. Das ist mit den Modellen abgestimmt. Also die haben halt wirklich gesagt, okay, wir zahlen euch dafür Rechte. Das ist natürlich jetzt so eine Sache, wo ich mir denke, also wenn wir sowas machen, dann ist es für mich immer noch akzeptabler, als dass im Endeffekt ganz verschiedene Schönheitsbilder in AI eingespeist werden und dann hinterher so ein Mischmasch daraus wird, wo keiner mehr was von hat, ne? Also da müssen ja dann gar keine Rechte mehr bezahlt werden. Da ist es dann noch so, dass die gesagt haben, okay, also das ist dann dein Digital Twin und jedes Mal, wenn wir den einsetzen, zahlen wir dafür Rechte. Das ist natürlich ein ganz interessantes Konzept, das haben wir bei Yubuka also auch schon überlegt, dass wir das, wir haben, ich glaube im Moment 2700, 2800 Modelle auf unserer Plattform. Das ist natürlich auch für die Modelle eine ganz interessante Sache. Also es geht ja im Endeffekt, worum geht's? Es geht ums Budget, ne? Wie bei allen. Mhm. Alle müssen sparen, die Zeiten sind hart. Und da läppert sich natürlich ganz schön was an Kosten bei so einer Produktion, ne? Also die Modelle, Location, Fotografen, Retoucher. Also da ist natürlich ein Riesenapparatus drumherum. Und wenn wir dann natürlich einfach irgendwo im Studio diese AI-Klons manipulieren können, dann kostet das natürlich extrem viel weniger. Und da haben dann die Agenturen natürlich gesagt, okay, dann lass uns doch irgendwie sehen, wie wir da auch noch, wie wir das so regeln können, dass alle noch was davon haben im Endeffekt. Das heißt, das Modell kann dann sagen oder die Firma kann sagen, wir möchten jetzt wirklich für die Modenschau und für die große Kampagne möchten wir die Person haben.
In live, in Person, in live, in Realität.
Aber fürs Internet und für, was weiß ich, für den E-Commerce nehmen wir den Digital Twin. Aber das Modell wird trotzdem noch dafür bezahlt, also bekommt trotzdem noch Rechte.
Das habe ich vor einer Woche oder vor zwei, habe ich ein interessantes Interview gehört mit Trini Woodall oder Trini London, meiner englischen Make-up-Ikone, I love her, die das Make-up herstellt. Es ist keine Schleichwerbung, aber ich fand den Artikel oder das Interview toll. Sie wurde eben gefragt, wie sie AI einsetzt und sie sagt auf ihrer Homepage, überall schreibt sie drunter, Photos untouched. Also quasi, dass sie noch real sind mit dem Make-up und dass sie eben nicht zu viele Filter draufgelegt hat. Was sie aber sagen, das finde ich sehr spannend. Früher hat man 8-9 Stunden gebraucht, um verschiedene Make-up-Looks mit verschiedenen Farben immer wieder abschminken, neu drauf, neues Setting, neue Fotos. Und sie sagt, so macht sie jetzt eins mit einem Make-up-Look und benutzt dann eben auch in Absprache mit dem Model dasselbe Foto für fünf verschiedene, wenn es jetzt sei es, weiß nicht, Eyeliner oder Brush oder wie die alle heißen da, Brusher für die Wangen und so und sagt dann, okay, die rosa Farbe ist jetzt dann rot im nächsten Bild. Und es wurde quasi wie drüber gelegt. Und sie sagt, das macht natürlich schon Sinn, weil es für Firmen gerade einfach eine Budgetfrage ist und dann wesentlich günstiger wird. Das ist ja ähnlich das, was du sagst, oder? Man benutzt den Digital Twin und zieht es dann anders an.
Genau.
Finde ich, ist okay. Aber dann habe ich wenigstens noch die Person dahinter und das Gesicht. Das ist ein realer Mensch mit den realen Falten und der Hautstruktur. Aber wenn mir ein KI-generiertes Model, die es gar nicht in Realität gibt, sagt, wie geil das Make-up ist oder wie toll ich mich fühle, nachdem ich irgendwie einen Energy-Drink genommen habe, muss ich irgendwie immer sagen, echt? Have you ever tried it? Also
es ist, ja, das ist natürlich auch, und das muss man auch im Endeffekt sehen. Also wir reden immer darüber, wie weit kann man gehen, ist das moralisch vertretbar und so weiter. Aber im Endeffekt müssen wir auch sehen, will das... Wollen die Leute, die kaufen oder die konsumieren, die sich Filme angucken, die Musik hören, die Bücher lesen, wollen die das? Ja, wollen wir, dass all diese Facetten unseres Lebens durch AI übernommen werden? Können wir uns damit identifizieren? Ist das überhaupt glaubwürdig? Ist es für mich glaubwürdig, als Frau eine Anti-Faltencreme zu kaufen von einem Gesicht von einer AI-Kreation? Das ist, möchte ich Geld für ein Produkt ausgeben, kann, das ist, die Glaubwürdigkeit ist für mich nicht gegeben. Also
ja,
es braucht auch immer noch, es braucht die, ich glaube, die Menschlichkeit und die wirklich gefühlten Emotionen, die sind immer ausschlaggebend. Die sind das, was uns dazu bewegt, Dinge zu konsumieren. Im Endeffekt, ne, dieses wow, ich erkenne mich da wieder. Ich glaube, das wäre was für mich in allen Dingen, ja. Das ist und bis jetzt, ich meine, vielleicht ist es in 10 Jahren anders, kann ich mir nicht vorstellen, dass mir das etwas eine Entität vermitteln kann, die nicht weiß, was das ist, die das zwar auf einem kognitiven Level verstehen kann, was Traurigkeit ist oder Trauer und Freude oder Empathie, aber das nicht wirklich fühlen kann, ne?
Es ist ja auch so bei den ganzen, wenn du dir die Reality-Soaps und was auch immer alles anguckst. Jetzt in Deutschland ist irgendwie, ich weiß nicht, wie die englischen Äquivalente dazu sind. Eure sind sehr viel besser als die deutschsprachigen. Wenn du dir so dieses Dschungelcamp oder was auch immer anguckst. Oder Germany's Next Topmodel, Heidi Klum, um bei deinem Berufsumfeld zu bleiben. Ich meine, will man das sehen mit Leuten, die gar nicht echt sind? Will ich jemanden scheitern sehen? Peinliche Dinge sagen sehen? Eben Gossip? Mhm. Ja, über etwas, was gar nicht real ist. Und das, glaube ich, kann ich mir schwer vorstellen. Also das wäre dann wirklich eine Verarschung unseres Intellekts, egal wie groß der ist, bei manchen
ganz genau.
Auch klein. Also das ist schwierig. Was hältst du von so Formaten, wenn du jetzt mal, ich meine, Germany's Next Topmodel geht jetzt was in die 12 Jahre, wer weiß, ob sie noch ein nächstes macht?
Ich hab's, glaube ich, also ich habe das vielleicht einmal gesehen in meinem Leben.
Das letzte Mal vor 10 Jahren oder so, als sie anfing. Nicht mehr das...
Gut, es hat seine Berechtigung. Das ist jetzt in der weiß nicht wievielten Staffel. Das wird also wirklich viele Leute geben, die sich das anschauen. Ich weiß so ganz am Anfang, als das losging, dabei habe ich ja auch noch gearbeitet, dass dann wirklich immer mich meine Freunde gefragt haben, sag mal, müsst ihr so Dinge eigentlich wirklich machen? Ist das eigentlich wirklich so? Ich meine, gut, die müssen natürlich auch eine Show rausmachen. Das heißt, da wird auch viel drumherum fabriziert. Die meisten erfolgreichen Modelle, die fallen da irgendwie rein. Mhm. Und dann lernt man alles. Ne? Also das dieses ganze Trainieren und dieses, ich bin auch, im Moment sehe ich das auch ganz viel, diese Modelschulen, diese ganzen Kurse, die angeboten werden. Möchtest du ein Model werden? Möchtest du ein was weiß ich werden? Dann wird dann den Leuten viel Geld abgenommen und dann lernen die, wie sie auf dem Laufsteg zu laufen haben und zu posen. Und das ist also so ein Schwachsinn. Also da haben wir auch bei uns so viele, die darauf reinfallen. Und dann ja Tausende. Ich habe ein Zertifikat. Ich bin ausgebildetes Model. Ich habe da und da einen Kurs gemacht. Ich kann laufen. Ich kann dies. Also wow.
Das ist wie bei uns in unserer Branche. Ich bin ausgebildeter Coach und kann mit dir Lego spielen. Oder ich bin. Und das sind auch Zertifikate. Und manche nichts dagegen. Manche können ehrlich ganz gut. Aber wenn sie ja nur das haben, die Schweizer haben dafür diesen schönen Satz: Sie haben ein Kürsli besucht.
Mhm, ja genau.
Ja, das ist so ein bisschen. Ich habe ein Kürsli besucht und jetzt bin ich irgendwie Leadership Coach oder ich bin gekündigt worden. Ich habe das in der anderen Folge auch schon mal mit einem aus England, einem Professor für Führung besprochen, der dann auch gesagt hat: Ja, es sind diese ganzen. Bin gekündigt worden und jetzt erzähle ich anderen, wie sich's anfühlt und wie sie drüber hinwegkommen. Und ich habe eine Ehe gehabt und deswegen bin ich jetzt Paartherapeut. Aber ich habe eigentlich nie studiert, aber ich habe einen Kurs gemacht. So ist es wie ein Modelkurs wahrscheinlich.
Und da wird den Mädchen dann zum Teil natürlich auch, da wird auch Leuten dieser Traum verkauft, wo du schon von vornherein weißt, das wird nie was werden. Mhm. Ja, und das ist natürlich das Traurige. Also Da gibt es auch im Moment in Deutschland einige Agenturen. Natürlich, das Business ist immer schwieriger. Mhm. Die Firmen haben immer weniger Geld für Content-Produktion, müssen sehr viel Content produzieren, aber haben immer weniger Geld zur Verfügung. Das heißt, es wird schon auch schwieriger für die traditionellen Agenturen. Und die lassen sich jetzt natürlich auch zum Teil andere Dinge einfallen. Und dann kommen so Sachen wie, wir machen noch eine Modelschule nebenher auf, so Modelkurse, wo die dann laufen mit Büchern auf dem Kopf wirklich. Und dann wird denen ein paar tausend Euro abgenommen und ein Zertifikat in die Hand gedrückt und dann good luck und dann nichts. Ne? Also
was war für dich die, wenn du sagst, mit Büchern und Laufen fällt mir gerade ein, was war für dich die... das schönste Event oder das schönste Shooting oder das schönste, die schönste Modenschau, die für dich, wo du sagst, hey, das war the highlight of my career?
Ich glaube, die schönste, das interessanteste Shooting war mit Armani. Also ich habe 2003 oder 2004 habe ich die Armani-Kampagne gemacht in Mailand mit Giorgio Armani. Mhm. Also der ist auch so ein Hands-on-Typ, der macht alles mit. Also der hat dann wirklich, wir haben 3 Tage in Mailand geschossen mit ihm. Der kümmert sich ums Essen, deckt den Tisch, sitzt überall dahinter. Also dem entgeht gar nichts. Er ist ein totaler Control-Freak. Deswegen ist das, er ist halt wirklich ein Meister. Und das war ein ganz tolles Erlebnis. Ich war nie ein Fan von Modenschauen. Das habe ich immer gehasst, Modenschauen. Mhm. Ganz ehrlich.
Mhm. Warum hast du es gehasst?
Ich bin ein Birkenstock-Mädel. Also ich bin schon in meiner Kindheit und Jugend nur mit Birkenstock-Schuhen rumgelaufen. Einfach auch, weil ich so groß bin. Ne? Also wenn da noch Absätze drunter, dann wird es doch wirklich zu viel des Guten. Und konnte dann auch dementsprechend überhaupt nicht auf High Heels laufen. Das war also wirklich, ich werde es auch nie vergessen. Ich bin damals bei Elite in Paris angekommen. Also ich habe den Vertrag bekommen, bin dann zum ersten Mal da in die Agentur und bin dann da wirklich mit Jeans, T-Shirt und Birkenstock-Schuhen da reingelaufen. und ich weiß noch, die Agenten waren alle so, ja, also die Deutsche ist gerade mit Hausschuhen in die Agentur gekommen. Die müssen wir erst noch mal briefen, wie die sich anzieht, bitte. Wenn die zu Kunden geht. Who's laughing now? Die gesamte Modebranche zieht nur noch Birkenstock-Schuhe an.
Du warst eine Vorreiterin.
Ich war etwas früh, aber... aber nee, also insofern, Modenschauen waren für mich immer, ganz ehrlich, eine Tortur. Da habe ich immer gedacht, okay, wenn ich dran war, okay, ich muss jetzt bis dahin umdrehen und zurück, ohne zu fallen. Also das war nie so mein strong suit.
Du hast mit 39, hast du gesagt, hast du dein Kind bekommen und mit 40 bist du an Krebs erkrankt, ne?
Ich bin mit 42 an Krebs erkrankt. Also da war mein Sohn dann gerade 3 Jahre alt. Da kam dann da kam wirklich dieser Schocker, den man natürlich im Leben nie erwartet. Da denkt man, das trifft immer nur die anderen. Ja, Diagnose Brustkrebs, das war natürlich hart. Das war auch eine sehr aggressive Form von Brustkrebs. Und dann natürlich sofort, das ging dann sofort los. Da hat man auch gar nicht viel Zeit zu überlegen, ehrlich gesagt. Also ich habe meinen Knoten in der Brust selbst entdeckt, also auf Reisen. Ich habe dann schon, das war die Anfangszeit von Juboka. Da war ich dann gerade auf dem Weg nach New York. Ich habe dann irgendwie schon gemerkt, ich habe da was und dachte irgendwie eine Zyste oder so. Und dann noch schnell nach New York, da die Kunden getroffen, dann wieder zurück. Das war wirklich so diese Anfangsphase, total hektisch. Und dann habe ich das so ein bisschen verdrängt, bis irgendwann dann meine Mutter gesagt hat, sag mal, spinnst du? Also du hast einen Knoten in der Brust seit 3 Monaten, du hast dich noch nicht beim Arzt blicken lassen. Sofort zum Arzt. Dann habe ich natürlich auf meine Mami gehört, bin zum Arzt, ja. Und dann habe ich auch schon gleich gesehen an den Blicken der Anwesenden, dass es keine guten Neuigkeiten waren. Und dann das darauffolgende Jahr war dann halt, das war 2019, war dann wirklich durchgeprägt. Einfach, das war so ein Ausnahmejahr, dann halt Operation, dann Chemotherapie und dann Bestrahlung. Und dann Ende am 19. Dezember, das werde ich nie vergessen, war dann die Behandlung vorbei. Und ja, 2020 kam dann direkt Covid. Also
Corona.
Das waren meine ersten Jahre in London. Also die war ein bisschen holperig und stolperig, aber jetzt ist diese 5-Jahres-Grenze, die haben wir jetzt überschritten, insofern done and dusted.
Ja,
wobei.
So 5 Jahre ist ja immer so, ne? Die ersten 5 Jahre krebsfrei, ne?
Das ist dann gilt man als Gehalt. Das hat immer noch nichts zu bedeuten. Das kann halt immer noch mal zurückkommen. Mhm. Und mit der Angst lebt man dann natürlich, ne? Mhm. Aber.
Wie gehst du damit um, wenn du sagst, man lebt mit der Angst? Wie schaffst du das?
Wie schaffe ich das? Ich habe eine Therapie gemacht und ich glaube, das war ganz wichtig. Also direkt schon, auch während meiner Erkrankung, habe ich eine Psychologin gesehen für 1 Jahr ungefähr. Mhm. Und das, glaube ich, war ganz, ganz wichtig. Auch einfach zu lernen, dass man sich auch mit der Krankheit nie identifizieren sollte. Mhm. Ja, also es ist halt einfach zu akzeptieren, das ist ein Stolperstein im Leben. Shit happens. Also wenn man sich die Leute um sich herum anguckt, was passiert und was im Leben alles so auf einen zukommt, das passiert halt einfach. Mhm. Und dann einfach, I turned the page. Ich habe einfach jetzt gesagt, okay, gut, also natürlich, ich muss natürlich regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, also die 2 Wochen vorher schlaf ich schlecht und bin etwas gereizter und natürlich ein bisschen nervöser, aber sonst ist es in meinem Leben so, dass ich das einfach abgehakt habe. Mhm. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich stelle mir das auch nicht mehr vor, so diese Angst, wenn das wieder zurückkommt. Also ich denke mir einfach ganz häufig, dass ich unwahrscheinliches Glück gehabt habe, weil es noch zu behandeln war. Mhm. Viele Patienten und viele Frauen mit meinem Typ von Brustkrebs haben das Glück nicht. Das wird sehr häufig wesentlich später erkannt und ist dann nur noch sehr schwer zu heilen. Und dann, ich denke mir einfach immer wieder und halte mir immer wieder vor Augen, was für ein Glück ich gehabt habe. Mhm. Das war zwar schwer und da muss man dann durch, aber ich habe unwahrscheinliches Glück gehabt. Also das ist für mich das Ausschlaggebende.
Wenn man Leute anguckt in der Resilienzforschung, die durch solche Phasen gehen oder so Krankheiten überstehen, dann ist, finde ich, spannend, was du sagst, weil das hört man ganz oft. So dieses, man identifiziert sich nicht mit der Krankheit.
Genau. Sollte man nicht. Es gibt auch Leute, die sich damit identifizieren und dann wird das ganze Leben und die Lebensgeschichte nur noch mit ich war ja krank oder ich bin ja krank. Genau.
Und das, und dann dieses ich schone mich jetzt und ich so, und man sieht, dass die das und das ist nicht negativ oder positiv oder ist kein Persönlichkeits, wie sagt man, Flaw, wenn einer sich damit identifiziert, aber man merkt, dass die Menschen, die das fast wie leichter, obwohl das Wort so ein bisschen komisch an der Stelle ist, aber überstehen, sind die eher dann so antworten wie du gerade. Also das merkt man, also zu sagen, ich identifiziere mich damit nicht und das ist ein Stolperstein und den packen wir jetzt und wir gehen weiter.
Das ist eine Aufgabe, die man bewältigen muss. Und ich meine, die muss man ja Gott sei Dank auch nicht alleine bewältigen. Also ich meine, ich hatte natürlich sehr viel Unterstützung meiner Familie, meines Mannes, meiner eigenen Familie, der Familie meines Mannes. Also das muss man ja auch nicht alleine machen. Aber es ist wirklich, wie alles andere, es ist Problem-Solving. Das muss jetzt erledigt werden. Und ich glaube, dass schon ein Großteil der Leute, die das betrifft, das auch so angehen. Also ich weiß noch, dann haben auch alle gesagt, you are hero oder wie. Wenn die Menschen um einen herum so sagen, wie du damit umgehst, so positiv und so weiter. Das ist, glaube ich, ganz automatisch so, dass man sich irgendwie da so ein bisschen rausklingt und dann wird das ja auch so ein bisschen übernommen. Also ich weiß, als ich dann hier die Diagnose bekommen habe, da ging das dann auch los. Da war man in so einem Pathway drin, wo die gleich gesagt haben, am Montag geht's dahin, am Mittwoch geht's hierhin, am Donnerstag müssen Sie sich da melden. Also dann ist man einfach irgendwie, und ich war, dann hat man so einen Tunnelblick und das war für mich eigentlich auch ganz angenehm, dann einfach nur noch dem folgen zu müssen. Und ich habe irgendwann gesagt, okay, wo muss ich wann sein? Habe mir meine Bücher mitgenommen, mein Laptop. Ich habe also auch durchgearbeitet. Ich habe dann irgendwann natürlich gedacht, okay, also meine Onkologin hat gesagt, arbeiten Sie, ist vielleicht besser, wenn Sie sich dieses Jahr eine Auszeit nehmen. Das ist alles körperlich sehr anstrengend, was da vor Ihnen liegt. Ich habe dann aber auch ganz schnell gemerkt, dass das für mich nicht gut war. Also nach zwei Wochen habe ich dann so gemerkt, dann hat man doch zu viel Zeit zum Nachdenken. Mhm. Mhm. Und dann gerät man so in diese Schiene, warum ich? Warum passiert das jetzt ausgerechnet mir? Ja, und dann habe ich mich aber auch selber ganz schnell dabei ertappt und gedacht, ja, warum nicht dir? Also es passiert ja auch anderen Menschen und es passiert tollen Menschen. Also und dann habe ich einfach entweder im Büro gearbeitet oder um die Zeit meiner Chemotherapie von zu Hause, weil natürlich das Immunsystem dann ein bisschen angeschlagen ist und das hat mich dann irgendwie durch das Jahr gebracht, dass ich viel zu tun hatte zwischen Kind, Arbeit und diesen Dingen.
Viele Patienten sagen ja dann auch, dass sie selber es weniger stressig, würde ich gar nicht sagen, aber dass es teilweise sogar weniger hilflos sich anfühlt für denjenigen, der drinnen ist, der betroffen ist.
Genau.
Für einige, die draußen rumstehen sozusagen und von außen wie Ehepartner, Ehepartnerinnen, Kinder, Eltern, weil die eben nicht diesen Plan haben, du musst Montag da sein, Dienstag da, du musst das machen. Und die sind von außen und denken, man kann eigentlich nichts machen.
Genau. Ganz genau. Und natürlich, da ist so eine Hilflosigkeit dabei. Ich meine, man selber macht und kämpft gegen an und macht seine ganzen Treatments und die Familie steht natürlich drumherum und hat diese Angst, wie wird das? Und natürlich ist dann auch so dieses, wo ich mich noch sehr dran erinnere, ich wollte dann natürlich, das merkt man ja auch, als sensibler Mensch merkt man dann, okay, meine Familie ist jetzt da, die sind alle, die schauen einen alle schon so an, so, oh Gott, was kommt als nächstes? Dann möchte man natürlich auch selber nicht, dass die sich zu sehr sorgen. Mhm. Und versucht dann bestimmte Dinge auch so ein bisschen runterzuspielen. Das ist alles, gar nicht so schlimm und so. Obwohl ich wirklich sagen muss, also als ich die Nachricht bekommen habe, dass es also wirklich ein aggressiver Tumor war und dann natürlich sofort gesagt wurde, sie müssen auch schnellstmöglich jetzt mit der Chemo anfangen, da war man natürlich bei mir so Chemo, da gingen so die Alarmglocken an. Mhm. Und da habe ich dann noch so irgendwie so an so alte Filme gedacht, wenn man dann, ich weiß nicht mehr, wenn man...
Die Haare alle ausfallen und man.
Die Haare fallen alle aus und man fühlt sich elend über, das dauert ja dann auch 6 oder 7 Monate, die Chemo, man fühlt sich elend und im Endeffekt muss ich wirklich sagen, da hat ja auch die Medizin Fortschritte gemacht. Also, es war halb so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da wird einem schon sehr geholfen. Es gibt heute so viele Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel diese Ice Cap. Getragen. Das kann
die Haare nicht ausfallen, ne?
Das funktioniert genau. Nicht immer.
Ja.
Ich meine, es ist so 60-70% Erfolgsrate, also dass es funktioniert, da muss man auch sehr diszipliniert sein. Also das ist schon am Anfang so, also da werden die Haare ganz nass gemacht und dann kriegt man diesen Helm auf dem Kopf und dann, also da hat man wirklich hinterher so gefrorene, so Eiszapfen am Kopf. Also es ist schon wirklich die ersten 10 Minuten muss man wirklich die Zähne zusammenbeißen und sagen, okay, ich muss hier jetzt durch. Und dann sitzt man ja auch oft 4-5 Stunden da.
Mit diesem Eiscap?
Mit diesem Eiscap auf dem Kopf.
Oh, wow. Okay.
Also ich habe dann auch um mich rum Frauen gesehen, die wirklich gesagt haben, no, beim ersten Mal. Nach 10, also die gesagt haben, nee, nimm das wieder runter, das halte ich nicht aus und dann lieber die Haare verloren haben. Und bei mir war das so, ich habe dann ein paar Haare verliert man schon. Also ist jetzt nicht so, dass man dann noch immer mit so einem
Walle.
Wischelkorb rum. Aber ich habe irgendwie, also ich hatte noch alle meine, also einen Großteil meiner Haare und ich glaube auch, dass so die Menschen um mich rum, die das nicht wussten, ich glaube nicht, dass die unbedingt gesehen haben, dass ich in Chemotherapie war. Also das hat mir auch ein Stück weit so an Normalität gegeben, dass man nicht überall, wo man aufgetaucht ist, das gesagt hat, oh, guck mal. Weil das ist ja schon für die Leute ein bisschen beängstigend. Ne? Also wenn man, ich merke das also schon, oder ich habe das gemerkt, so mit auch den anderen Patienten, mit denen ich nicht mich natürlich dann auch angefreundet habe. Man sitzt dann ja auch immer regelmäßig zusammen und geht diesen Weg auch ein bisschen gemeinsam, wenn wir mit denen unterwegs waren oder mal einen Kaffee getrunken haben oder man spazieren geht oder so, wie auch die Leute noch darauf reagieren. Ne? Also wenn man dann jemanden sieht, eine Frau sieht mit einem kahlen Kopf, ohne Augenbrauen, ohne Wimpern, abgemagert und das ist schon ein Stück weit auch beängstigend für viele Leute. Ne?
Ja, weil es die eigene Verletzlichkeit, Verletzbarkeit vor Augen führt. Wenn wir in der Kommunikation mit Leuten arbeiten oder an ihrer Kommunikation, dann ist es ja ganz oft so, wie kann ich Nachrichten rüberbringen, auch wenn ich mit Ärzten zusammenarbeiten darf oder Ärztinnen, wie kannst du mit Patienten reden, so dass nur das Negative bleibt, sondern eigentlich dieses eben, ja, wir schaffen das, wir kriegen das hin. Egal jetzt erstmal, wie aussichtslos die Realität sein mag. Was hättest du dir oder was waren die besten Reaktionen von Freunden und was waren die, wo du sagst, boah, wenn das jetzt einer hört und ihr im Verwandten, Bekanntenkreis jemand habt, der kommt und so eine Diagnose bekommt, so nicht reagieren. Was war so das, wo du sagst, das war eine richtig gute Reaktion, eine gute Art, auf meine derzeitige Herausforderung zu reagieren? Und wo hast du gesagt, boah, das ist etwas, was...
Das ist schwierig zu sagen, weil ich denke, jede Reaktion ist ja eine authentische Reaktion. Insofern ist es legitim immer, wie die Leute reagieren, ne? Also ich habe eigentlich keine Menschen um mich herum gehabt, wo ich mir denke, da war die Reaktion falsch. Man hat dann so Überraschungen im Leben. Das fand ich sehr interessant. Also ich habe zum Beispiel Bekannte gehabt. Man hat ja dann immer so verschiedene Layers. Also man hat seine richtig guten Freunde und dann hat man so Bekannte vielleicht oder Menschen, die man so im Leben ab und an mal wieder getroffen hat, mit denen man aber trotzdem irgendwie eine Verbindung hat. Und da, was mich da sehr überrascht hat, also das, ich habe wenige, aber ich habe auch Freunde gehabt, also wirklich enge Freunde, die dann total verschwunden sind während der Zeit. Also denen ich dann gesagt habe, du, pass mal auf, das und das, ich habe die Diagnose Brustkrebs und so weiter. Nächste Woche geht's los mit der Therapie und von denen habe ich nichts mehr gehört. Also das sind dann wirklich Leute, die in meinem Leben waren, mit denen ich regelmäßig telefoniert habe, mit denen wir Sachen zusammen gemacht haben über Jahre, die sind verschwunden. Also, und das war für mich natürlich total unfassbar. Und dann gab es auf der anderen Seite, und davon gab es wesentlich mehr, und das fand ich eigentlich sehr schön, dass wirklich Bekannte oder natürlich mein Freundeskreis war top. Also da kamen nach jeder Chemotherapie kamen Blumen, Karten, Three Down, So Many More to Go. Also die sind wirklich mit mir da durchgegangen. Die wussten immer genau, wie ist mein Chemo-Schedule. Ich habe Freunde gehabt, eine meiner Freundinnen ist aus New York gekommen, die hat Zwillinge, die hat ihrem Mann die Zwillinge in die Hand gedrückt und gesagt, ich fliege jetzt nach London. Ich möchte bei der nächsten Chemo dabei sein. Die war hier zu Hause, die hat für meinen Mann, mein Kind und mich gekocht.
Wow.
Und da haben die sich wirklich so bei mir die Klinke in die Hand gegeben. Ne? Also ich hatte bei jeder Chemo hatten wir jemanden hier, die unterstützt haben, die geholfen haben. Und da waren auch ganz viele dabei, von denen ich das gar nicht erwartet hätte. Also die dann, die ich in meinem Leben vielleicht ein paar Mal gesehen habe und denen man sich irgendwie eine gewisse Sympathie hatte, die sich ein Hotel genommen haben, die einfach gesagt haben, ich möchte 2 Tage einfach da sein, wenn du dich danach fühlst, dass wir vielleicht einen Spaziergang machen oder was. Also das, das hat einem so ein bisschen vor Augen geführt, ja, wer wirklich, was im Leben auch wirklich zählt und auf wen man zählen kann. Das ist ganz interessant.
Hast du mit denen, die verschwunden sind, dann mal darüber gesprochen, warum sie verschwunden sind?
Nein. Ich denke, das kann man dann nur akzeptieren. Also ich bin generell im Leben jemand, ich denke mir, man kann Sachen nicht erzwingen. Und man kann nur akzeptieren. Also ich finde, ich kann natürlich versuchen, für mich selber zu verstehen, warum das so ist. Ja, vielleicht einfach auch aus Angst mit der eigenen Vergänglichkeit konfrontiert zu sein oder die Hilflosigkeit, die man dann ja auch spürt, von der du gerade schon sprachst, nicht ertragen zu können oder einfach das nicht an sich ranlassen zu wollen und das nicht sehen zu wollen. Es kann ja auch nicht jeder unbedingt mit solchen Dingen umgehen. Das muss man auch akzeptieren. Und ich habe das auch nie wieder angesprochen. Ich denke natürlich, wenn es dann irgendwann zur Sprache kommt, natürlich, dann spricht man das an. Aber ich fand dann auch irgendwie, das ist ja dann auch ein Jahr, also ein ganzes Jahr, in dem diese Leute verschwinden. Und die sind ja auch von sich aus hinterher nicht mehr zurückgekommen und gesagt, du, ja, jetzt bin ich wieder hier, wie geht's dir denn? Das muss man akzeptieren. Das waren nicht viele, aber das waren schon Überraschungsgäste, wo ich mir dachte, was ist jetzt, kommt gar nichts mehr. Nicht mal irgendwie eine Message, wie geht's dir oder ich denke an dich. Man muss ja auch nicht, es gibt ja auch verschiedene Level, man muss ja dann auch nicht jede Woche telefonieren, aber einfach mal so einen kleinen Gruß oder
ich finde, eines der schönsten, jede Folge hat immer oder jeder Gast, der mit dem ich sprechen darf, wie mit dir heute, hat immer so ein, sagt immer so ein paar Sätze, wo ich, also viele Sätze, aber ein paar, wo ich wirklich denke, wow, das gibt mir eine neue Perspektive. Ich finde schön, dass du sagst, egal was jemand gesagt hat, das ist ja weder richtig noch falsch, sondern das ist authentisch, was wie sie reagieren. Und ich habe es mit dem Wort authentisch, wie man vielleicht, wenn man einige Folgen schon gehört hat, immer so ein bisschen mein Problem mit, weil in unserem Job dann Leute sagen, du, ich kann das nicht anders machen, ich kann es nicht anders sagen, weil das dann nicht authentisch. Mhm. Und dann referiere ich immer und höre mich wie meine Großmutter an, die Dinge fünfmal sagt und sagt, ja, aber man kann auch entscheiden, wie man quasi sprechen will, damit es der andere besser wahrnimmt oder besser aufnimmt. Und dann kann man es immer noch authentisch machen, aber man kann sich anpassen. Ja. Was du aber sagst in dem Zusammenhang mit dem, wie sie reagieren, oft auf LinkedIn schreiben dann Leute, wenn sie im Moment LinkedIn benutzen als ihr Facebook oder ihr Instagram und das irgendwie ihre tragischen persönlichen Geschichten dort ausbreiten, dann lese ich manchmal Kommentare, weil mich eben Kommunikation interessiert und wie Menschen darauf reagieren oder was sie schreiben. Und dann sagen manche, ja, aber wenn jemand eben Krebs hat oder schlimme Diagnosen, dann dürft ihr auf bloß nicht, auf keinen Fall fragen, wie geht's dir? Weil das wäre eine Blödsinnsfrage. Sondern man muss dann irgendwie sagen, was kann ich heute für dich tun? Oder eben, und dann denke ich immer so, aber wieso ist das, also es ist ja egal, was jemand fragt, Hauptsache, wie du richtig sagst. Er fragt und aus sich heraus und wenn es einen wirklich interessiert, wie es einem geht.
Das muss natürlich jeder für sich selber wissen. Ich finde immer so generell Schicksalsschläge im Leben, wenn die passieren, dann sind die Teil des Lebens dann. Und ich finde es zum Beispiel ganz seltsam, Dinge zu ignorieren. Ich meine, das ist, wir sind jetzt im Alter, ich meine, wir haben das alle erlebt um uns rum. Den Leuten passieren zum Teil nicht schöne Dinge, aber dann auch zu sagen, wie geht's dir jetzt? Oder das ist ja dann, viele wissen ja gar nicht, wie sie das ansprechen sollen überhaupt. Und ich finde auch diese ganze Diskussion total übertrieben. Ich finde, wir sind einfach auch Menschen und ich finde, der normale Impuls muss sein, wenn ich an jemandem hänge oder jemand mir wichtig ist, zu sagen, egal was dem passiert ist, wie geht's dir denn jetzt gerade? Also einfach schon die Intention, dass diese Person kommt und sagt, wie geht's dir, das direkt anspricht. Viele machen das dann gar nicht. Also kann ich mich jetzt dran erinnern, wo du sagst, also ich hatte ein bekanntes Paar, die sind dann auch hierher gekommen aus Amerika. Da hatte ich gerade, ich glaube, am nächsten Tag musste ich wieder zur Chemo. Dann haben wir da gesessen und zusammen gegessen und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, ich muss morgen wieder zur Chemo oder irgendwas. Und dann haben die gleich gesagt, sorry, also vielleicht können wir über was anderes reden. Also und die haben mich dann total abgewürgt in diesem darüber reden und ich habe gedacht, okay, I mean, das ist jetzt in diesem Jahr 2019, war das natürlich das, was mich am meisten beschäftigt hat. Das war einfach Zentrum meines Denkens und Seins in dem Moment, wieder gesund zu werden. Und dann nicht darüber zu sprechen, das ist für mich total seltsam. Und ich habe das aber sonst, also einfach nur schon, dass mir jemand einfach so ein Stoppschild hinstellt und sagt, bitte rede nicht darüber, ich möchte das nicht hören. Das fand ich schon sehr komisch. Aber ansonsten fand ich es immer gut, wenn Leute gesagt haben, auch Nachbarn oder so, wenn die mich gesehen haben, wenn ich wieder nach Hause kam und man ging es einem vielleicht nicht so gut oder so, die gesagt haben, wie geht's dir? Kann ich irgendwas für dich tun? Einfach so diese Mitmenschlichkeit, dieses, was man automatisch hat, was man eigentlich auch nicht zu sehr überlegen sollte, wie man jemanden anspricht. Das ist dieses schon, darf ich das sagen? Wie kann ich das am besten sagen?
Wie kommt es an in dem Fall?
Ich glaube, dass das nicht schlecht ankommt. Ich glaube, wenn man einfach ganz genuin irgendwo hingeht und sagt, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Dann ist das einfach schon total schön zu wissen, dass man nicht alleine ist und dass sich jemand interessiert. Also ich muss auch sagen, wo ich wirklich Glück gehabt habe, und das machen wir auch so weiter, das ist irgendwie ganz interessant. Also ich habe damals, als ich dann meine Diagnose hatte hier in London, und wir waren dann auch gerade hier angekommen, also das Jahr davor waren wir aus New York angekommen, ich hatte jetzt so viele Freunde auch hier nicht. Und dann hat mir ein Bekannter die Telefonnummer gegeben einer italienischen Kardiologin, die hier in London gearbeitet hat und die auch Brustkrebs hatte. Also die war dann irgendwie so 6 Monate vor mir dran. Und ich habe dann irgendwann da angerufen und das ist also eine richtig gute Freundin geworden. Und die war dann sozusagen wie so eine Art Mentor für mich. Ne? Ich meine, ich hatte natürlich unwahrscheinliches Glück, die war jetzt auch noch Medizinerin, insofern konnte ich die dann auch noch mit Fragen überhäufen, die ich vielleicht im Eifer des Gefechts meiner Onkologin nicht gestellt habe. Und die hat mich also wirklich, die war natürlich mir dann 6 Monate voraus, die hat mich dadurch, die war mein Leuchtturm. Also die hat mich wirklich dadurch geführt, wenn ich irgendwie so am Tiefpunkt war und man wollte das mit seiner eigenen Familie nicht besprechen, weil man ja dann auch nicht immer so ein Burden sein will. Weißt du, man will ja auch nicht immer so der sein, der so, oh, ist alles so schlimm und so. Ich habe dann auch immer versucht, das Positive zu sehen. Das braucht man dann auch. Aber die, also das war dann wirklich für mich mein Leuchtturm. Also die konnte ich anrufen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich werde das nie vergessen, ganz am Anfang, als ich so in totaler Panik war, da werde ich die, glaube ich, 10-mal am Tag angerufen haben. Und das kann man dann hinterher für andere auch machen, weil ich jetzt natürlich auch immer mehr Leute in meinem, also entweder berufsmäßig oder auch in meinem Freundeskreis habe, die auch betroffen sind.
Ja, 9 von 10 Frauen oder in Amerika sogar 8.
Und dann zu wissen, jetzt bin ich der Leuchtturm, das ist total schön. Ja, weil man auch genau weiß, wie hilfreich das war. Mit jemandem zu sprechen, der selber betroffen ist, nicht mit jemandem, der nicht betroffen ist und zwar sich interessiert und natürlich auch das Mitgefühl hat, aber wirklich, wenn du sagst, wie bist du damit umgegangen? Wie bist du damit umgegangen, wenn du diese lähmende Angst hattest und weißt du, dann sitzt du bei dir zu Hause oder hast ein Kleinkind da rumlaufen, deine Familie und du bist manchmal wirklich gelähmt vor Angst, ja? Wie bist du damit umgegangen? Und dann dieser Austausch, der hilft ungemein. Und das ist natürlich auch eine schöne Aufgabe, dann das hinterher zurückgeben zu dürfen.
Ja. Hat sich bei dir, wenn du eben mit Chemotherapie Haare ausfallen, auch wenn es jetzt nicht mehr die ganzen irgendwie komplett alles, hat sich der Blick auf Schönheit verändert, wenn man davor in einer Branche gearbeitet hat, die eigentlich Schönheit definiert und uns erzählt, was Schönheit ist?
Das setzt natürlich alles in Perspektive. Also dann ist natürlich Schönheit in dem Moment, also wenn es ums nackte Überleben geht, ist Schönheit total unwichtig. Aber total unwichtig. Also das ist natürlich klar und so. Klar, also ich meine, ich bin schon so ein Ästhet. Also ich schaue mir gerne schöne Dinge an. Nicht nur schöne Menschen, sondern alles, was schön ist. Architektur oder... insofern... ist das für mich, ja, schöner, das ist was ich gerne in meinem Leben habe. Ich arbeite damit. Ich habe viele schöne Menschen um mich. Aber ich weiß auch, dass es total vergänglich ist. Und ich habe das auch, glaube ich, akzeptiert. Ich meine, das ist natürlich auch mit dem eigenen Älterwerden, haben wir gerade schon mal angesprochen. Das ist natürlich nicht immer leicht. Und das ist mal einen Tag so und einen Tag fühlt man sich wieder ganz anders.
Ja, ja.
Ne? Da ist man wieder total weise und denkt sich so, weil genau. Ich lebe noch. Das denke ich mir ganz häufig. Ich denke so, ich habe so ein Glück gehabt und ich lebe noch und ich bin mit meiner Familie zusammen, mir geht's gut. Das ist nicht sonderlich wichtig. Und dann hat man wieder so einen Tag, wo man denkt, oh, jetzt habe ich schon wieder einen Pfund mehr auf der Waage und noch ein paar Falten mehr und dann muss man einmal schlucken, aber...
Aber es ist ja vielleicht auch schön, weil das ein Zeichen von Normalität ist, oder?
Ja, ich kenne das auch und jetzt denke ich, ups.
Oh, ja, jetzt hängt das wieder oder das hängt oder meine Arme.
Genau.
Früher haben sie noch gefragt, ob ich bergsteige, heute stellt die Frage keiner mehr. wenn sie meine Arme sehen, zumindest, aber es ist ja auch ein Stück weit Normalität, dass man sich mit anderen Dingen beschäftigt als das nackte Überleben. Auf der einen Seite vielleicht ja auch positiv.
Total. Also es wird ja auch total überbewertet. Also ich meine, wenn man sich auch Social Media anguckt, wir reden ja hier von Schönheit mittlerweile, die gar keine Schönheit mehr ist. Weil für mich ist Schönheit auch irgendwo so ein bisschen was, für mich sollte Schönheit auch natürlich sein. Also für mich ist Schönheit immer noch so ein, das kann man, was weiß ich, entweder kann man sagen, Gott gegeben oder auch ein Accident der Natur. Also für mich ist Schönheit auch irgendwas, was irgendwie harmonisch ist, aber mit so einem Schlag von irgendwas, was da überhaupt nicht reinpasst. Ne? Und dann noch das ganze Bild, das heißt die Persönlichkeit, der Humor. Da spielen ja so viele Faktoren rein in Schönheit. Ja, also und das habe ich halt einfach gelernt, dass das nicht nur natürlich, als ich mit 19 da reingerutscht bin in diese Branche, ich fand mich überhaupt nicht schön zum Beispiel. Ich fand mich total komisch. Ich hatte irgendwie so nicht die richtige Kontrolle über meine Extremitäten, weil ich viel zu lang war. Ne? Also so. Ja, und dann auf einmal macht man diese ganzen Kampagnen und dann und Chanel Kosmetik und alles so, oh, ist das alles schön und das war mir vorher gar nicht so bewusst irgendwie, ne?
Mhm.
Und aber es gehört wesentlich mehr dazu als irgendwie ein hübsches Gesicht oder die Maße, die stimmen müssen. Und ich sag immer wieder, oder für mich selber, und das gelingt mir, wie gesagt, an manchen Tagen besser als an anderen, Akzeptanz ist die Lösung in allen Dingen, das zu akzeptieren. Zu akzeptieren, dass man gewisse Dinge nicht ändern kann. Da, alles andere ist rausgeschmissene Energie. Und es ist auch, wie gesagt, als du gerade fragtest, hast du das mal angesprochen bei den Menschen, die aus deinem Leben verschwunden sind? Nein, weil ich das nur akzeptieren kann. Ich kann ja nicht zwingen.
Als man Trini London gefragt hat in dem Interview, was ich vorhin schon mal zitiert habe, wie sie damit umgeht, weil sie mit 50 ihr mittlerweile wahrscheinlich Imperium, müsste man sagen, gegründet hat. Und man dann gesagt hat, ah, sie ist ja schon 50 damals gewesen, jetzt ist sie 61. Und dann hat sie zu dieser amerikanischen Journalistin eben von Bloomberg oder Financial Times,
yeah,
Age is just a fucking number.
Yeah.
Es kommt auf die Energie drauf an. Und du kannst mit 35 keine Energie haben, ein neues Business zu gründen, und du kannst mit 70 keine haben. Aber sie sagt, ich hatte mit 50 eine, ich habe mit 60 eine, ich will es weitergehen. Und deswegen definiert sie nicht das Alter, sondern wie viel Energie hat sie, um Dinge umzusetzen. Und das fand ich sehr schön.
Wie viel Energie hat man, Dinge umzusetzen? Und auch, wie hat man sich als Person entwickelt?
Ach, ich könnte mit dir Stunden weiter noch sprechen. Ich freue mich sehr. Ich bedanke mich erstmal an dieser Stelle.
Ja, danke dir. Es war total schön.
Und wir machen das wieder. Es kommt am 14.04. raus.
Super, an deinem Geburtstag?
An meinem Geburtstag.
Dann habe ich mir das an, trinke ein Gläschen Champagner.
Genau. Mach das. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiederhören. Und ich wünsche dir viel Erfolg mit YouBookers und mit allem, was da noch kommen mag. Und vor allen Dingen viel Glück und viel Gesundheit und viel Energie.
Das wünsche ich dir auch, liebe Jenny.
Ich danke dir.
Wir sprechen uns und sehen uns. Hoffentlich bald.
Perfekt. Dies war eine weitere Folge von Make It Click, der Podcast. Wenn es euch gefallen hat, einfach followen und wieder einschalten. Immer dienstags. Let's make it click.